Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen Sonntag, schönen zweiten Advent.
Hallo, herzlich willkommen, Andreas. Während ich heute so hierher fuhr, habe ich mal wieder darüber nachgedacht, während ich so gerne fuhr, ob man eigentlich heutzutage noch gerne Autos haben darf.
Also, ob man gerne Autos
also
haben
ob
darf?
Man Autos gerne haben darf.
Ja, selbstverständlich. So, was glaubst du denn?
Naja, also ich würde jetzt sagen, ganz viele würden sagen, nee, eigentlich ja nicht mehr. Ist also unter allen faktischen Gesichtspunkten eigentlich ist es doch nicht mehr wirklich PC, ein Auto gern zu haben.
Ja, ich würde sagen, es sind Emotionskrüppel. Die sind bedauernswert und
ich dachte, wir gehen das Ganze mal nicht gleich so ganz schwarz-weiß an.
Ach so, okay. Ja, nein, sondern, haben wir noch zwei Stunden Zeit.
Genau, wir haben zwei Stunden Zeit, um mal so Pro und Contra zu suchen. Also ich fuhr gern, insofern war jetzt Spaß, vielleicht durchaus ein hedonistisches Moment, aber doch ganz vorne heute Morgen.
Du, ich war auch sehr spaßig unterwegs und dachte, mein Fahrwerk muss überholt werden.
Aber gleichzeitig dachte ich, oh, aber ich bin auch ein Umweltsünder. Da.
Tut mir leid.
So, wir sammeln weiter. Sie können sich gerne beteiligen. Sonntagsfahrer@radio1.de. Herzlich willkommen. Ja, das ist Sonntagsphilosophie. Geht auch hier.
Audienz beim Autopapst.
Das ist ja heute so ein Sonntag, an dem wir mal wieder eine Liste erstellen. Es geht ja nichts über Listen.
Ohne eine richtige Statistik kommen wir hier nicht
und
weiter.
Und zwar die Pro- und Kontraliste, ob man Autos eigentlich noch gern haben darf heutzutage.
Mhm.
Ja. Ist dir noch ein Grund, warum eingefallen? Mir ist noch einer, warum nicht? Teuer. Total teuer.
Ja, total teuer, das ist aber relativ. Nicht? Also es gibt Sachen, die sind durchaus preiswert im Wortsinne.
Ja.
Und dazu zählen natürlich Autos.
Jetzt wandel nicht mein total teuer auf der Kontraliste ab, sondern sag noch einen guten Grund dafür.
Ja, bei mir immer fahrende Hosentasche. Nicht? Endlich mal den ganzen Kram, den man braucht, den hat man immer in Griffnähe.
Du meinst
sozusagen
ein Zimmer mehr in der Wohnung. Sehr schön. Hallo Sven.
Ja, hi, hallo.
Was ist für Sie, also darf man Autos heute noch gern haben?
Ich würde salomonisch sagen, kommt drauf an, wofür man sie benutzt. Also wenn ich für den Weg um die Ecke zum Bäcker das Auto benutze, dann muss man ein schlechtes Gewissen haben.
Mhm.
Aber für einen größeren Einkauf oder so, dann ist das schon okay.
Okay, aber schlechtes Gewissen ist doch nochmal, ja.
Naja, aber ich finde, Sven hat es sehr schön, also sehr differenziert betrachtet. So würde ich es wahrscheinlich auch betrachten.
Aber was ist mit Ihrem Distanzüberbrücker nicht in Ordnung?
Ja, ich habe zum Thema günstig, ich habe das alte Auto von meinen Eltern bekommen.
Mhm.
Das ist ein Renault Laguna, ein Kombi, Baujahr 2001, ein Benziner. Und meine Eltern hatten auch schon das Problem, dass immer wieder sie Startprobleme haben, dass die Batterie sich entlädt. Und jetzt habe ich ihn frisch übernommen, einen Tag bei mir, stand eine Nacht in der Kälte draußen und springt nicht mehr an.
Sven, man denkt ja erst, ihre Eltern sind nett, aber es könnte sich auch als das Gegenteil entpuppen.
Das ist doch ein Kuckuck sein. Also sie hatten ihn auch schon in der Werkstatt, da ist wie üblich nichts gefunden worden und sie haben so in den letzten 3 Jahren 5 neue Batterien gekauft oder so, also daran kann es irgendwie nicht liegen. Jetzt frage ich mich, was könnte das sein oder was kann ich der Werkstatt sagen, wonach die mal gezielt gucken sollen?
Also die haben es ja wahrscheinlich schon probiert, da wird dann immer eine Ruhestrommessung gemacht bei so einem Auto. Da wird gemessen, was an Strom aus der Batterie abgezogen wird, wenn alles aus ist.
Ja.
So, und das ist zweifellos, also ich habe auch persönlich so einen Fall, der therapieresistent ist. Man kann da jetzt noch eine Menge Geld versenken, indem man weitersucht. Was ich empfehlen würde, Sven, wäre, im Zubehör gibt es für die Batteriepole so Ausschalter, die klemmt man quasi zwischen Kabel und Batteriepol und dann muss man eben sich die kleine Mühe machen, wenn man das Auto länger stehen lässt, die Batterie abzuschalten vom Netz. Dann gibt es nur noch die Selbstentladung der Batterie, die ist klein und dann springt er wenigstens immer an. Der Nachteil ist, man muss eben jedes Mal seinen Computercode wieder neu eingeben ins Radio oder in den Bordcomputer. Aber was ist schlimmer, wenn er nicht anspringt oder wenn man schnell mal den Code eingibt?
Sven, okay. Ist doch mal, wäre ein Versuch wert. Schönen Sonntag noch.
Gut, okay, danke.
Tschüss. Ciao. Hier wartet nämlich auch noch der André. Hallo.
Ja, hallochen.
Guten Tag. Was ist denn bei Ihnen im Argen?
Und zwar, ich habe auch noch eine Renault Laguna, Baujahr 2001.
Gleiche Modell, richtig.
Jawohl. Aber ich habe das Problem mit der Leerlaufdrehzahl. Die schwankt immer zwischen 850 und knapp 1000 hin und her. Also das Problem tritt nicht immer auf.
So bei warmem Motor öfter mal, ne?
Bei warmem Motor, kalt nicht.
Okay. Dann ist eine ähnliche Diagnose wie vorhin. Ich würde das Leerlaufregelventil checken. ja, ob es verschmutzt ist, schwergängig ist, dann das Drosselklappenteil und last but not least dann eben auch immer die Abgasrückführung, die möglicherweise dafür sorgt, dass Schmutz in den Ansaugtrakt kommt. Vielleicht auch die Kurbelgehäuseentlüftung. Also ein Blick unter den Luftfilter, beziehungsweise in das Drosselklappenteil hilft dann meistens schon weiter. Wenn da irgend so ein Schmier drin ist, dann wird es das sein. Da muss man reinigen, Leerlaufregelventil auch reinigen.
Und André,
dann,
Sonntagsputz.
Genau.
Genau.
Schönen alles Sonntag. Tschüss. Und Ulrike, hallo.
Hallo, hier ist Ulrike.
Hallo Ulrike, darf man Autos heute noch gern haben?
Ja, ich brauche zum Arbeiten zum Beispiel, muss täglich 56 Kilometer fahren eine Tour und da braucht man sie noch.
Notwendig, sagen ja. Sie.
Aber ich würde gerne weniger dafür ausgeben, also Elektroautos und wenn die dann günstiger wären.
Und was ist bei Ihrem notwendigen Übel gerade kaputt?
Wir haben Opel Vectra C, Baujahr 2002 und der hat eine Elektronikmacke. Also das fing vor einem Jahr an, wenn man die ersten 10 Kilometer gefahren ist, dann hat man das manchmal gehabt, dass er dann, also Tacho ging aus, Licht, Innenlicht kurz angeblinkt und hat so, das macht er so 2, 3, 4, 5 Mal und dann war nach 10 Kilometern Ruhe, dann ist er ganz normal gefahren. Jetzt ist es so weit, dass er ungefähr so nach 30 Kilometern macht er das auch ständig und dann ist es mal ganz aus. Also dann geht Blinker nicht mehr, Scheibenwischer nicht mehr, Tacho nicht mehr. Dann zeigt er auch immer an, diese rote Batterie, also was eigentlich heißt, Generator aus. Mhm. Und wenn ich dann anhalte, Motor ausmache und wieder neu starte,
geht
dann
wieder alles.
Ist wieder alles.
Hast du eine Idee, Andreas?
Ja, genau, ich habe eine Idee. Und zwar würde ich da erstmal eine Massekur machen, also die ganzen Minuskabel. Ja, in Anführungsstrichelchen, sind die Kabel, die vom Minuspol an die Karosserie gehen, beziehungsweise von der Karosserie dann an die Verbraucher. Es gibt so ein paar Massepunkte am Auto. Mhm. Eine Werkstatt weiß das. Die würde ich genau untersuchen. Unter Umständen hat sich da Korrosion breit gemacht. Und wenn Masseverbindungen gestört sind, hat man genau so eine rätselhaften Flacker-Aufleucht-Erscheinungen, die keiner richtig zuordnen kann. Und dummerweise ändert es sich täglich. Das hängt von der Luftfeuchtigkeit ab, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Und damit fängt man einfach erstmal an. Das hört sich einfach an, ist aber nicht ganz einfach, denn es dauert und kostet.
Ja, ja.
Na
ja?
Dann, Massekur.
Genau.
Schönen Sonntag.
Viel Erfolg. Tschüss.
Okay, danke. Tschüss.
Mein Auto muss auf Kur.
Ja, muss zur Kur.
Ja.
Genau.
Ja. Naja, Autos sind ja auch nur, wie sagt dieser Bekannte von mir immer, auch nur Mensch.
Ja.
Wir feiern jetzt ein Geburtstagskind und zwar eins, wo wir alle in Abständen eingeladen sind, aber eigentlich geht keiner gerne hin. Umgangssprachlich TÜV, richtig, die Hauptuntersuchung und die wird 60 Jahre alt. Seit 60 Jahren prüfen TÜV und DEKRA und andere Untersuchungsbehörden den Zustand von Fahrzeugen und entscheiden, wer noch auf die Straße darf und wer nicht. Und weil wir alle ungern hingehen, haben wir uns einen der Prüfer einfach eingeladen.
Genau, und der heißt Johannes Neumann und ist Pressesprecher des Verband der TÜVs in Deutschland, kurz VDTÜV. Herr Neumann, schönen guten Tag.
Ja, hallo zusammen.
Seit dem 1. Dezember 1951 gibt es Hauptuntersuchungen. Damals hat ein TÜV-Prüfer das erste Mal ein Auto sozusagen auf Herz und Nieren getestet. Letzten Donnerstag war der Geburtstag. Haben Sie nett gefeiert oder war es eigentlich ein Tag wie jeder andere?
Ach, es war eigentlich ein Tag wie jeder andere. Die 60 waren jetzt nicht so ganz rund. Wir hatten damals die 50 gefeiert mit einer Geburtstagstorte in Form einer Prüfplakette, die wir damals gemeinsam mit dem Verkehrsminister verzehrt haben und bereiten uns jetzt natürlich mental schon auf die 100 Jahre vor.
Es gibt also auch Humor beim TÜV. Das Auto wurde in diesem Jahr 125, der TÜV 60. Wie kam das denn überhaupt, dass man damals anfing, Autos untersuchen zu lassen oder dass sie untersucht werden mussten?
Also es ist nicht ganz richtig, dass vor 60 Jahren zum ersten Mal ein TÜV-Prüfer ein Auto gesehen hat. Das ist nämlich bereits 100 Jahre her. Das war im Jahr 1911. Damals haben die damaligen Dampfkesselüberwachungsvereine Fahrzeuge geprüft, die für den Straßenverkehr zugelassen wurden. Also da machte der Fahrer eine Führerscheinprüfung, auch beim Dampfkesselüberwachungsverein. Und das Fahrzeug wurde dann nochmal auf die Technik hin überprüft. Vor 60 Jahren wurde die sogenannte Hauptuntersuchung eingeführt. Das heißt, dass alle 2 Jahre Fahrzeuge regelmäßig überprüft werden. Also das, was wir heute als den TÜV bezeichnen.
Und was wurde damals gemacht? Wie sah die 1951 aus? Sicherlich anders als heute?
Sie sah schon etwas anders aus. Also man muss sich das alles ein bisschen primitiver vorstellen. Es gab keine Prüfstationen, so wie wir sie heute kennen. Man traf sich auf Festplätzen, auf Parkplätzen, auf Marktplätzen. Also es war eine Open-Air-Veranstaltung. Es wurde noch sehr viel gefahren. Also der TÜV-Prüfer stieg ins Auto, machte einen Bremstest, indem er einmal voll in die Eisen stieg. Dann guckte man sich die Bremsspuren an, ob die auch schön gleichmäßig waren. Also es ging alles noch etwas rudimentärer zu, kann man sagen. Und es war eine reine Mechanikprüfung natürlich.
Das ist ja eine deutsche Spezialität. Gibt es eigentlich tatsächlich Statistiken darüber, wie sinnvoll es ist? Ich meine, niemand geht gerne hin und in den anderen Ländern, USA und so weiter, gibt es das auch nicht. Aber da wird ja auch seit 125 Jahren Auto gefahren.
Das ist schon richtig. Wir haben natürlich als statistische Auswertung unseren TÜV-Report, der jährlich erscheint. Und da kann man natürlich schon sehen, dass wir zum Beispiel Mängelquoten, also erhebliche Mängel, immer so um die, momentan liegt die so um die 20%. Und da kann man natürlich schon den Rückschluss ziehen, dass die Mängel, die wir erkannt haben als erhebliche Mängel, danach auch beseitigt sind. Das heißt also, wir sagen schon, dass das eine Maßnahme ist, die ein hohes Sicherheitsniveau schafft.
Auch mit Stolz, so wie, keine Ahnung, Derek in verschiedene Länder exportiert wurde, also die Fernsehsendung, ist der TÜV auch jemals von jemandem anderen gehabt worden wollen?
Ja, also wir haben da durchaus eine gewisse Vorbildwirkung in Europa. Also es ist jetzt in der Türkei zum Beispiel ein System eingeführt worden, wo eben auch ein Mitglied aus unserem Verband tätig ist. Also sie können jetzt oder sie müssen jetzt auch in der Türkei zum TÜV gehen, genauso wie bei uns. Es gibt auch noch weitere Länder, wo Interesse besteht.
Neuwagen haben ja, weil wir eben schon gehört haben, es war eher so eine technische, so eine mechanische Prüfung früher, haben ja mittlerweile alle möglichen Zusatzassistenzsysteme und so weiter. Wie reagiert man denn beim TÜV darauf? Brauchen wir den überhaupt noch? Kann der das alles überprüfen?
Naja, also es ist natürlich so, dass seit 60 Jahren die Hauptuntersuchung sehr stark weiterentwickelt wurde. Es ist dann ja, wir erinnern uns, in den 80er Jahren die sogenannte damalige ASU eingeführt worden, also die Abgas-Sonderuntersuchung, die jetzt Abgasuntersuchung heißt. Man ist also im Prinzip mit dem technischen Fortschritt natürlich auch in der Prüfung mitgegangen und hat jetzt als nächsten Schritt auch die Überprüfung der elektronischen Sicherheitskomponenten.
Das ist vielleicht für den Ausblick jetzt zum Schluss nochmal, was ändert sich denn nach 60 Jahren? Also die elektronischen Fahrerassistenzsysteme werden mit überprüft. Ist das alles? Gibt es irgendwas anderes Neues, was wichtig ist für den Autofahrer?
Naja, es ist eigentlich ein ganzes Paket, was im nächsten Jahr umgesetzt werden soll. Man muss allerdings dazu sagen, sofern der Bundesrat dem noch zustimmt, also das ist so die letzte Hürde, die da gegangen werden muss. Es ist auf der einen Seite die Elektronik-Überprüfung, das heißt also, dass der Sachverständige mit einem sogenannten HU-Adapter sich an die OBD-Schnittstelle des Fahrzeuges andocken kann und da natürlich genau die Fehlercodes auch auslesen kann. Es gibt noch ein paar andere Änderungen, die sicher interessant sind. Also die berühmte Rückdatierung zum Beispiel soll wegfallen. Das heißt also, wenn ich meinen Prüftermin um 2 Monate überziehe, ist die Plakette dennoch genau 2 Jahre gültig. Das war ja bislang sehr uneinheitlich gehandhabt. Wobei man allerdings sagen muss, dass das Bußgeld in dem Fall trotzdem bestehen bleibt.
Die Hauptuntersuchung, umgangssprachlich gerne auch nach einer der Prüfanstalten einfach nur TÜV genannt, feiert ihren 60. Geburtstag. Und Johannes Neumann, Pressesprecher vom Verband der TÜVs in Deutschland, war bei uns im Studio. Herzlichen Dank und schönen Sonntag noch.
Ja, gerne. Schönen zweiten Advent.
Andres, gehst du eigentlich auch gerne so in alte Scheunen, auf Dachböden, Garagen und so weiter, in der Hoffnung, da irgend so ein Wahnsinnsleckerli, so ein übergebliebenes, altes Oldtimer-Ding zu entdecken?
Am liebsten täglich, aber ich bin nicht der Einzige, ich finde aber nie was.
Wirklich? Also noch, nee, hattest du noch nicht?
Doch, ich hatte schon mal, aber es war ein Glücksmoment, der wahrscheinlich nie wiederkommt.
Ja, Christian Grundmann, der hatte auch Glück und fand einen alten Brezelkäfer, den er mit viel Liebe wieder aufgearbeitet hat. Und daraus ist jetzt ein Buch entstanden, der erste Brezelkäfer, Wiederauferstehung eines Prototypen von 1938.
Donnerwetter. Und dazu haben wir jetzt den Restaurator dieses Autos hier am Telefon, nämlich Christian Grundmann. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Wie kommt man eigentlich zu dem Ehrentitel Autorestaurator? Nur aus Leidenschaft oder sind Sie beruflich damit befasst?
Nein, also es ist nur Leidenschaft, das Ganze. Mein Vater und ich, wir haben einen Dachdeckerbetrieb weiter. Also ich bin Dachdecker und Klempnermeister und das ist einfach eine Passion von uns.
Dieser Brezelkäfer, den, da müssen Sie uns noch mal kurz erzählen. Was ist ein Brezelkäfer und was ist das Besondere genau an diesem hier?
Also so ein Brezelkäfer, da sagt man alle VW-Käfer, die hinten das Heckfenster, so zwei kleine Fenster haben halt. Die sehen aus vom Weiten wie so eine Brezel. Deswegen kommt der Name Brezelkäfer halt zustande. Und das Besondere an diesem Fahrzeug ist, dass es praktisch der erste Wagen von Volkswagen ist, der so, oder überhaupt Käfer, der so ein Brezelfenster hat. Und das war 1938. Da hat man diesen Wagen gebaut. Und das ist halt einer von diesen Prototypen. Da waren so 48, die man gebaut hat. Und da haben halt zwei solche Käfer überlebt. Und das ist halt einer davon.
Jetzt war Andreas ja auch schon überall auf allen Dachböden und Scheunen. Der hat den ja nicht gefunden. Wo haben Sie den denn gefunden?
Also der Wagen, den haben wir in Litauen gefunden halt. Und man muss dazu sagen, ich habe den nicht gefunden, sondern durch einen doofen Zufall halt. Heutzutage ist das Internet. Da habe ich dann in einem Forum in Amerika gesehen. Da hat einer, der in Litauen Vilnius das Fahrzeug gefunden hat, hat geschrieben, Mensch, könnte das so ein alter Käfer sein? Und das habe ich dann sofort gesehen, dass es so einer ist. Ja, und habe ich über lange Umwege mit dem Mann dann Kontakt gekriegt und bin dann gleich nach Vilnius geflogen, so ich konnte.
Und wenn man jetzt die Geschichte zwischen dem Erstkontakt und jetzt mal ganz kurz zusammenfasst, was mussten Sie denn alles machen, um das, was Sie da gefunden haben, wieder zu einem Käferprototypen zu machen?
Also das Erste war überhaupt erstmal dieses Fahrzeug zu bekommen. Das war das Schwierigste überhaupt in der ganzen Sache, denn dadurch, dass es ins Internet war, waren so viele Menschen, die an dem Wagen Interesse hatten. Man darf nicht vergessen, dieser Käfer, also so ein Käfer, den gibt es nur in einem einzigen Museum, das ist im Volkswagenwerk steht zum Fahrzeug. Und sonst hat kein Museum der Welt zum Fahrzeug. Natürlich waren sie deswegen alle wie verrückt, dann in Amerika, Australien, England. So, und dann musste ich erstmal dem Mann klar machen, dass wir die richtigen Partner sind. Und das war halt der Fall, weil denn ich kam mit dem Mann gut klar. Ich konnte dem ein Fahrzeug geben, was die nicht hatten. Und somit konnten wir tauschen dann halt, dass wir alle was davon hatten. Und ich habe auch Zugriff zu Archiven gehabt, zum alten Porsche-Archiv, Museum, Prototyp in Hamburg. Die haben ein Wahnsinns-Fotoarchiv, die haben uns geholfen. Und dadurch, durch diese Informationen, die wir hatten, waren wir berechtigt und konnten dieses Fahrzeug zu restaurieren. Dann ist das halt wieder durchs Internet, haben viele Menschen weltweit uns geholfen, dieses Fahrzeug zu machen. Durch Teile, Informationen oder einfach nur Hilfestellung und sowas.
Ein Jahr Arbeit steckt da in der Restaurierung und es ist ein Buch darüber entstanden. Der erste Brezelkäfer, Wiederauferstehung eines Prototypen von 1938. Was ist denn das Schöne, wenn Sie sich das Buch jetzt angucken? Also was sieht der Leser da, um das eben genau nachzuverfolgen, was Sie da alles getan haben?
Also der erste ist der Fotograf, der es gemacht hat, das ist der Axel Struve, das ist ein Traum, ist da, was der machen kann. Und der hat das Autoalbum oder dieses Buch so mitgemacht, dass es nicht so für Fachidioten ein Buch ist. Man kann ja viele Bücher machen über Käfer und da steht dann drauf, die Schraube ist sowas und sowas. Und das war genau, wollte er nicht. Er wollte den Leser praktisch wie so ein kleines Kunstwerk machen. Und wenn man dieses Buch da anguckt, das heißt, dass die Fotos sind einfach so schön, dass die sich auf sich wirken lassen. Könnte auch irgendein anderes Buch sein. Er wollte ja, dass der Leser damit Freude hat. Ich habe viele Menschen getroffen, die dieses Buch gesehen haben und jetzt gefunden haben, die fanden das auch, die Aufnahmen einfach schön. Und da kann man halt miterfolgen mit den Menschen, die das Auto gebaut haben, also restauriert haben zusammen weiter, halt bis zum fertigen Fahrzeug halten. Das ist das Schöne an diesem Buch.
Und Sie haben ihn auch bei sich, nicht einfach nur so rumzustehen. Sie haben ein Privatmuseum. Nur mal ganz kurz, was hat man so bei einem leidenschaftlichen Restaurator, was finden wir da noch in Ihrem Museum?
Also bei uns in dem Museum, das Museum machen mein Vater und ich zusammen, wie gesagt. Und bei uns findet man also praktisch von dem ersten Käfer, den wir jetzt hier haben, sage ich mal, bis zum letzten. Das war der letzte Käfer von Volkswagen Ultima Edition, stehen bei uns alle diese Käfer, weil als verrückter Sammler muss man halt diese ganzen Fahrzeuge haben. Und da hat man halt immer, findet man vom Käfer, vom Schwimmwagen weiter, Cabriolets, Command Gear oder auch Rommage aus Berlin, diese ganz schönen restaurierten Volkswagen. Sowas haben wir alles bei uns im Museum.
Und es war tatsächlich auch schon Prominenz da.
Ja, bei uns sind viele Menschen da halt. Und viele wollen es nicht, dass man sagt oder sowas weiter. Aber wir haben zum Beispiel, Jesse James war vor 2 Jahren da, der ehemalige Ex-Mann von Sandra Bullock. Oder okay. Demnächst wird der Architekt Norman Foster kommen halt. Also oder Stefanie Tücking war hier. Also wir haben ziemlich viele Menschen gehabt und die haben alle Spaß bei uns dann.
Christian Grundmann ist, wie man hört, ein leidenschaftlicher Mann, zumindest was den Käfer betrifft. Er hat in akribischer Kleinstarbeit einen der ersten Brezelkäfer restauriert und wie wir gerade hörten, noch so einige mehr. Die ganze Arbeit an diesem einen Prototypen ist in dem Buch Der erste Brezelkäfer, Wiederauferstehung eines Prototypen anzugucken. Wir sagen erstmal Danke.
Ja, gerne.
Schönen Sonntag noch und wir verlosen Danke. 2 Exemplare von dem Buch. 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Sonntagsfahrt.
Schönen zweiten Advent. Guten Tag.
Herzlich willkommen. Wir befinden uns nach wie vor in der Erstellung einer Liste, sozusagen, die sich rund um die Gretchenfrage, was das mobile Leben betrifft.
Die Gretchenfrage,
ja. Wie hältst du es mit dem Auto? Nee, aber tatsächlich stellen wir uns seit einer Stunde die Frage, darf man Autos eigentlich heutzutage noch gern haben? Darf man Fan sein? Darf man sie lieben? Andreas, ich würde mal sagen, hat sich in den letzten 60 Minuten doch ganz klar an die Spitze derjenigen, die Autos lieben, gesetzt.
Naja,
verwunderlich.
Wir haben die Hörer, die wir bisher zu diesem Thema befragt haben, waren eigentlich auch alle der Meinung.
Ja, deswegen übernehme ich die Kontraseite und mir sind direkt gleich, also während ich hier die Verkehrsnachrichten gehört habe, noch drei Dinge aufgefallen, die auf der Kontraseite gehören. Es ist eh immer Stau, man hat nur Probleme mit den Autos und sie brennen.
Na, du hast vielleicht Probleme, ich zum Beispiel nicht.
Ja, Stau. Ich finde, aber das gehört dazu. Hast du noch was für die Pro-Seite zu ergänzen?
Naja, ich denke an den Wirtschaftsfaktor Automobil. Immerhin ist ja die deutsche Autobranche mit einem Umsatz, der ungefähr so in der Größenordnung des Bundeshaushalts liegt, der Eckpfeiler der deutschen Wirtschaft. Also wenn du hier so weitermachst.
Autofahren für Arbeitsplätze.
Ja, Gas geben für die Wirtschaft.
Oh Gott, mein Gott, das nimmt Dimensionen an. Aber wir machen es zumindest ökologisch und laden gleich noch jemanden ein.
Die Mitfahrzentrale.
Er ist Schauspieler und er hat schon viel gemacht und er macht immer noch Filme, Fernsehen, Theater. Sehr liebenswert zum Beispiel auch in der Rolle als Schriftsteller im Tatort in der WG mit Maria Furtwängler, der sich immer, wenn sie nicht kann, um ihr Kind kümmerte. Also es gäbe viele Dinge aus seinem Leben, mit denen man den Mann beschreiben könnte. Aber wenn wir jetzt sagen, der Hippie aus dieser LBS-Werbung, wo das Kind dann sagt, ich will auch Spießer werden, dann weiß jeder ganz genau. Den Satz will er aber nicht mehr hören. Hallo Ingo Naujoks, zu spät.
Ja, hallo ihr Lieben.
Entschuldigung. Wir haben es schon wieder gemacht und diese LBS-Werbung hervorgezerrt. Dabei ist die aber auch ganz hübsch, oder?
Ja, ist auch nicht so, wie du es gerade gesagt hast, dass ich sie nicht mehr hört, dass ich sie nicht mehr hören kann. Das wäre ja ungefähr. Es war so ein Karriereschub, der mir dabei geholfen hat in meinem Beruf. Man ist natürlich auch so, als Schauspieler ist man natürlich auch gerne bekannt. Weil bekannt bedeutet gleich Beschäftigung und von daher wäre es sehr unfair, wenn ich jetzt diesen Werbespot mit den Füßen drehen würde.
Das immer noch fair. Ohne Ende bei YouTube aufgerufen. Zurzeit machst du unter anderem eins deiner Lieblingsprojekte, nämlich Theaterspielen und Musik. Apokalypso, ein Lied für den Teufel. In Berlin im Tippi warst du schon, ihr geht dann aber auch noch auf Tour. Ein Mannstück, wo du sozusagen als Theater, Musikband alles aus einem machst oder worum geht's
ja,
da?
Ja, das ist nicht richtig. Das ist ein Hut für Zauber. Und zwar die Geschichte, die braucht ja eine Grundbasis. Und zwar der Teufel kommt in eine abgerockte Bar und hat einen Burnout, setzt sich an die Bar und fängt an, sozusagen aus dem Herzen zu plaudern. Er hat irgendwie Millionen von Jahren über die Welt gelaufen als Solokünstler, hat Kriege angezettelt, Christus gekreuzigt und jetzt ist er einfach alle. Er kann nicht mehr, er hat seinen Job gemacht und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Job fertig ist. Dann ist man nämlich sozusagen ohne Aufgabe. Deswegen sitzt er jetzt da in dieser Bar. Zufällig ist da auch so eine alte Band, die gerade ihre Instrumente einpackt und jetzt aber noch ein Drink bleiben und so entwickelt sich der Abend zu einem Musikabend über die großen Themen Moral, Liebe, Sehnsucht, Hoffnung. Also wer kann besser über solche Themen sprechen als der Teufel?
Ja, ganz logisch. Und kann denn der Teufel möglicherweise auch Auto fahren? Oder vielleicht besser gefragt, kann denn Ingo Naujoks wie der Teufel Auto fahren? Muss ich jetzt fragen.
Ja, du, die Frage ist gut, aber vielleicht ein bisschen zu provokant gestellt, weil ich bin eigentlich ein sehr, sehr vorsichtiger Autofahrer. Ich bin zwar auch immer noch mit meinen 50 und 49 Jahren immer auch noch ein Punk, also mir kann es auch gerne mal schnell gehen, aber da geht die Sicherheit, mittlerweile bin ich da so vernünftig geworden, da geht die Sicherheit also komplett vor.
Du hast deinen Führerschein ganz ordentlich gemacht, alles ging glatt oder warst du irgendwie ein auffälliger Fahrschüler?
Nee, ich bin eher ein auffälliger Nachfahrschüler gewesen. Und zwar ist meine Geschichte die, dass ich eigentlich mit 18, 19, wie also jeder nach dem Abi, seinen Führerschein ganz brav gemacht hat. Und dann kam es zu der Situation, dass wir in eine Verkehrskontrolle kamen. Junge Leute und Polizisten haben ja meistens also von zwei verschiedene Meinungen, komischerweise. Ja. Und es war, glaube ich, Karneval oder so. Auf jeden Fall die Situation wurde, wir haben ein bisschen, ne, und Ende vom Lied war Anzeige, Führerschein weg.
Was hast du denn zu dem gesagt?
Weiß ich nicht mehr, kennt es doch irgendwie. Karneval war es, weiß ich noch genau. Na, aber das sind die Hosen los, Jungs, seid ihr verkleidet. Und dann, so wie das halt ist, gibt es einmal das andere. Nichts Böses und auch jetzt im Nachhinein auch, also nur du mal Jungstreicher. Auf jeden Fall war der Führerschein weg. Und dann, gerade zu der Zeit ging meine Karriere ein bisschen los. Und beim Film ist es immer so, dass man immer abgeholt wird zum Drehort, diese versicherungstechnische Sache. Und da habe ich über die Jahrzehnte, ja, praktisch meinen Führerschein noch vergessen. Ja, und als meine Frau vor 5 Jahren schwanger war mit unserem Lou, habe ich eigentlich eines Tages mal gedacht, sag mal, wenn mal was passiert abends, da kannst du ja wohl schlecht die Taxi anrufen. Ne? Wäre besser, du willst den Führerschein wieder abholen. Den wollten sie mir aber nach 15 Jahren nicht wieder geben, also musste ich ihn nochmal machen.
Ehrlich, das heißt, du musstest dann wieder in die Fahrschule?
Richtig, mein Fahrlehrer hat mich einmal neben sich gesetzt und hat mich einmal um den Block fahren lassen, um zu gucken, wie der Stand ist.
Ja.
Und dadurch, dass ich eben halt, also ich bin Junge und am Set fährt man ab und zu auch schon mal Auto in abgesperrten Geländen, weil es ein Drehbuch steht. Also habe ich das Autofahren nie verlernt. Habe ich noch ein, zwei Fahrstunden genommen, ich glaube, es waren sogar zwei. Habe die Prüfung gemacht und habe es dann, nach zwei Autostunden durfte ich dann schon zur Prüfung und habe es dann auch alles reibungslos hinter mich bekommen.
Apropos Set, genau, du bist als demnächst auch als Kommissar, glaube ich, zu sehen in Heiter bis tödlich, Morden im Norden. Was wäre denn so eine Filmszene, die du dir mit Auto mal wünschen würdest?
Ach, die beste Filmszene mit Auto habe ich ja schon gehabt. Und zwar, wir haben zusammen, einer meiner besten Schauspielkollegen und ich haben vor einigen Jahren diese schöne, wunderschöne Serie Die Straße von Berlin spielen dürfen, also eine Action-Krimiserie. Und ich weiß noch genau, die Aufgabe war die, wir fahren auf so einem, mit einem großen Auto aus dem Werksgelände, volle Pulle. Die Entführer, die wir jagen, kommen uns entgegen und wir müssen irgendwie einen U-Turn fahren. Also das kennt ja wohl jeder, die Rockfortwende. Mhm. Und wir beide haben uns abgesprochen und wollten es natürlich selber machen, weil erstens ist es natürlich ein geiles Gefühl, wenn man sowas machen darf. Zweitens ist es vom Bild her besser ausgesehen, wenn die Stuntmänner eben halt nicht Stuntmänner gewesen wären, sondern die echten Schauspieler, hätte man auch im Wagen filmen können. Also wir haben es versucht, brettern los in unserem Wagen, 70, 80, dann kommt uns der Entführer entgegen. Mein Kumpel zieht die Handbremse, ich drehe das Lenkrad und wir machen eine Rockfortwende wie im amerikanischen Fernsehen. Auf dem Punkt, es war adrenalinmäßig, wie ein Rausch. Die Kamera war glücklich, die Regie war glücklich und wir beiden Typen haben natürlich so getan, wenn wir jeden Tag eine Rockfortwende machen würden und waren überglücklich. Also solche Sachen gefallen mir natürlich hervorragend. Deswegen ist es toll beim Schauspielen auch, dass man manchmal Sachen machen darf, die man im normalen Leben nicht machen dürfte. Und da gehört Autofahren dazu.
Wenn ich mir die ganzen Vorinformationen, die wir haben von dir, da dazu packe, wo es halt heißt, Autofahren ist jetzt nicht so seins in der Stadt,
ja, hört sich
Bahn
anders an. Ne? Ja.
Und eigentlich, also kann man nicht so abgeben. Wie passt das denn jetzt? Wir beschäftigen uns jetzt schon seit anderthalb Stunden damit herauszufinden, ob man heute noch Autos und Autofahren toll finden darf.
Ja, natürlich darf man Autofahren toll finden. Die Sache ist natürlich die, dass ich im letzten Zweifel noch von meinem Kollegen DiCaprio, glaube ich, gehört oder gelesen, dass er gesagt hat, wenn er nach Deutschland kommt, dann ist sein größtes, was er in Deutschland hat, ist das größte, ist ein Auto leihen und ein schnelles Auto leihen und wie verrückt über die Autobahn schießen. Das darf man ja in so vielen Ländern oder fast kaum in irgendwelchen Ländern noch. In Deutschland darf man das. Ich glaube, Geschwindigkeit kann unglaublich erotisch sein, kann unglaublich anziehend sein und unheimlich spannend sein. Nur es muss eben, also das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es doch wirklich gefährlich ist, es muss halt im Rahmen bleiben. Entweder auf Strecken, die dafür gebaut sind und gemacht sind, ja, oder eben halt, dass die Situation entsprechend ist. Denn ich zum Beispiel, ich fahre ein großes Auto, ich darf ein großes Auto fahren, ich habe eine wunderbare Zusammenarbeit mit einer Firma, die Wagen fürs Volk baut und fahre ein relativ großes Ding, weil ich eben halt auch eine große Familie habe. Und wenn mit dem Auto was passiert, da gibt es, glaube ich, keine Verletzten, ich glaub, da gibt es nur Tote.
Du ergänzt unsere Liste gerade. Pro, erotisch, kontra, gefährlich. Aber du musst auch noch die Liste durcharbeiten, nämlich unser Mitfahrercheck. Fünf Sätze, die wir beginnen und die du beenden musst.
Okay, die erste heißt, eine lange Autofahrt mit meinen Kindern ist?
Normalerweise sehr, sehr lustig.
Die beste Musik für eine lange Autofahrt ist?
Ingo Neujoks und Band Apokalypso.
Du Egoist.
wenn ich mir im Straßenverkehr was wünschen dürfte, wäre das?
Eine bessere Kooperation zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern in Berlin.
Wenn ich heute in eine Polizeikontrolle komme, dann?
Bin ich immer höflich. Wenn die Jungs machen auch nur ihren Job.
Wäre ich ein Auto, dann wäre ich ein?
Ein rosa-roter Maserati mit schwarzen Sitzen.
Ach, wie süß. Ein rosa-roter Maserati.
Ja, der jedenfalls gesehen.
Schauspieler.
Muss ein bisschen bunt sein.
Ja. Ingo Neujoks, heute unser Mitfahrer. Vielen herzlichen Dank. Schön war's. Schönen Sonntag noch.
Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und ein erfolgreiches Leben. Bis.
Warst du mal in einer Tatra oder Hohen Tatra Skifahren?
Nee.
Also ich, ja, ist schon eine Weile her und ich erinnere mich deswegen, weil es wirklich denkwürdig war, was die Fahrt betraf. Wir hatten zwei Autos, aber nur ein paar Schneeketten.
Ah, und eine Menge Lauferei dazwischen.
Du, just an dem Tag, als wir da hinfuhren und fing es ja schon, aber egal, die Hohe Tatra war dann wirklich sehr schwierig. Also genau, jede Menge Lauferei. Die passten natürlich auch nur bei einem Wagen optimal.
Ich stell's mir richtig vor. Kalte Finger, oder?
Und es wurde dann immer sowas wie geschoben und gefahren. Also sagen wir mal so, die Tatra erschien uns fast unbezwingbar.
Blieb da noch Zeit zum Skifahren in diesem Urlaub, meine ich?
Wenig. Aber offensichtlich könnte der Name Programm sein, denn auch eine Automarke wurde danach benannt, um vielleicht auch dieses Unbezwingbare zu sehen. Unkaputtbar.
Ja, genau. Und da gibt es ein Modell, das heißt Tatra V570.
Und um das geht's heute in unserem Fahrzeugbrief.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Hanslet Winker ist ein weitsichtiger Mann. Bereits Ende der 20er Jahre hat der Chefkonstrukteur der Tatra-Werke im tschechischen Nesselsdorf die Vision von einem stromlinienförmigen Kleinwagen, der für jedermann erschwinglich ist. Hans Engel, Vizepräsident des Vereins Tatra-Freunde International.
Herr Lettwinker ist 1921 wieder nach Kopčinice, also nach Nesselsdorf, zurückgegangen und hat dort begonnen, den ersten Wagen mit Zentralrohrrahmen zu entwickeln. Das ist der Typ 11 und der Typ 12. Und dann hat er begonnen, diesen Typ weiterzuentwickeln und daraus ist dann Anfang der 30er Jahre der Typ 57 entstanden, der schon Vierzylinder hatte und Zentralrohrprinzip. Und Herr Lettwinker hat nicht nur in den 20er Jahren, sondern bis 1945 dieser Firma vorgestanden.
Gemäß seiner Vision konstruiert Lettwinker Anfang der 30er Jahre einen Prototyp mit einem luftgekühlten Zweizylinder-Boxermotor, der im Heck des Wagens eingebaut wird. Besonders auffällig an dem Tatra V570 genannten Kleinwagen sind die kugelförmig abfallenden Front- und Heckpartien. Die aerodynamische Karosserie und der Boxermotor scheinen auch einem langjährigen Kollegen Lettwinkers zu gefallen. Dieser Kollege heißt Ferdinand Porsche und gibt später freimütig zu, Lettwinker bei der Arbeit gerne über die Schulter geschaut zu haben.
Ich möchte ein Zitat aus dem Buch von Herrn Wolfgang Schmabeck zitieren. Ja, einmal guckt der Porsche von mir etwas ab und das nächste Mal wieder ich von ihm. Also es ist ein gegenseitiger Respekt gewesen, aber auch hat man sich gegenseitig verschiedene Tipps gegeben. Natürlich hat keiner daran gedacht, dass Streitereien wegen patentrechtlicher Verletzungen einmal herauskommen könnten.
Als Ferdinand Porsche wenig später den Prototyp des VW-Käfers konstruiert, ähnelt das kugelförmige Design verblüffend Lettwinkers Tatra V570. Lettwinkers Vision bleibt allerdings nur eine Vision. Der Tatra V570 wird nie in Serie gebaut. Ferdinand Porsche begründet hingegen mit dem abgekupferten Design seines VW Käfers eine Legende.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.